Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Campen Connect Podcast. Heute bei uns zu Gast sind Anneke und Sebastian. Die beiden stehen kurz vor einem großen Projekt oder besser gesagt, eigentlich seid ihr schon mittendrin, denn in wenigen Monaten startet ihr mit eurem Camper auf Weltreise. Wir sprechen heute über die Vorbereitung. Da gibt es ja so einiges zu beachten. Von der Routenplanung, der technischen Ausstattung des Fahrzeugs bis hin zu den organisatorischen Hürden wie Versicherungen, Finanzen und was da sonst noch so alles hintersteht. Und wir werfen natürlich auch einen Blick auf eure persönlichen Wünsche und Erwartungen und ja, welche Herausforderungen da vielleicht noch so auf euch zukommen. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, stellt euch doch gerne auch selber nochmal vor.
Ja, wir sind Anneke und
Sebastian
von Abseits der Straße. Und wir sind jetzt die letzten 4,5 Jahre so quer in Europa, Asien und so weiter mit dem Camper unterwegs gewesen. Wir sind beide 32. Wir sind 32, oder? Wir sind 32.
Ja.
Das ist so das Alter, wo man anfängt, es dauernd zu vergessen.
Ja, ist richtig.
Genau. Und ich bin eigentlich hauptberuflich Webentwicklerin. Sebastian macht
Rohrleitungsbau.
Rohrleitungsbau, ja. Nicht der prädestinierte Beruf für Remote-Arbeiten im Camper, aber wir kriegen das hin. Genau,
Ja.
Wir sind die letzten 4,5 Jahre in Europa unterwegs gewesen und jetzt steht unsere lange geplante Weltreise an.
Genau, da werden wir gleich noch sehr ausführlich drüber sprechen. Seid ihr alleine dann unterwegs oder habt ihr noch Mitreisende?
Wir haben unsere 2 Hunde dabei.
Ja, genau. Wie heißen die?
Ruby und Sam sind zwei Samojeden Husky-Mischlinge, sind Geschwister, wohl unterschiedlich alt, aber haben dieselben Eltern. Ja, und sind eigentlich kaum unterschiedlicher. Einer ist wie ein Rentner und das andere ist ein Energiebündel.
Oha,
das stimmt.
Na, dann könnt ihr euch ja sozusagen aufteilen. Wenn es bei euch auch so ist, dann ne, der eine, wenn er eher ein bisschen ruhiger ist und der andere ein bisschen mehr Energie, kann man sich das aufteilen, aber
passt
genau.
Schon. Also.
Ja.
Ja, so seid ihr unterwegs. Das heißt, ihr seid ja jetzt auch schon mit eurem Camper. Wohnt ihr jetzt schon Vollzeit drin?
Noch nicht, nee. Dauert
Habt
noch.
Noch eine Wohnung.
Wir wohnen noch im Eigenheim, aber noch 3,5 Monate und dann geht's bei uns los. Also im Juni 26.
Genau. Das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber ja, ihr plant ja jetzt schon etwas länger. Seit wann plant ihr schon?
Wann haben wir angefangen zu planen? 2021 kam uns plötzlich die Idee, überhaupt einen Camper zu kaufen und eine, also das kam in einem, das war schon so geplant, Camper und Weltreise. Und
Okay.
den haben wir schon mit dem Ziel gekauft damals.
Alles klar. Genau, das heißt, es sind jetzt 5 Jahre quasi, die ihr schon darauf hinarbeitet.
Ja, also 5 Jahre sparen. Das war eigentlich so der gröbste Brocken, der so lange gedauert hat.
Okay, genau. Aufs Sparen gehen wir nachher auch noch ein. Vielleicht noch einmal kurz die Eckdaten zu eurer Reise, also die grobe Route. Habt ihr da schon geplant?
Also tatsächlich ist so das Hauptziel erstmal bis Südostasien zu fahren und wir wollen dann im Juni direkt durchfahren bis zur Türkei. Also wir wollen jetzt nicht mehr länger in Europa bleiben, aber wir haben da ja auch schon viel gesehen. Wir werden dann direkt durchfahren bis zur Türkei und dann Richtung Georgien, Armenien, dann wieder zurück nach Georgien. Dann müssen wir ein paar Tage durch Russland fahren. Das geht auch aktuell nicht wirklich anders. Dann Kasachstan, Kirgisistan. Dann müssen wir einen ganzen Monat durch China fahren, dann müssen wir echt Strecke machen in 30 Tagen und dann sind wir auch schon da. Das klingt jetzt erstmal so schnell.
Ja.
Das ist erstmal so die erste Etappe von unserer Reise.
Ja, genau. Jetzt sagtest du gerade, es klingt so schnell, aber was habt ihr eingeplant ungefähr für diesen Hinweg sozusagen?
Ja, für die erste Etappe tatsächlich gar nicht so lange, denn wir müssen im Oktober an, also Anfang Oktober an der chinesischen Grenze sein. Das geht aktuell nicht anders, aber für die erste Hälfte der Reise haben wir nicht so viel Zeit. Danach wird es ein bisschen entspannter, also deutlich entspannter.
Okay. Das heißt, ihr fahrt dann den gleichen Weg zurück oder ist das ein anderer Weg?
Wir wollen danach dann wieder durch China zurück, also wollen, was heißt wollen, wir müssen, geht nicht anders und würden dann durch die Mongolei und dann auch nochmal komplett Zentralasien mitnehmen, wo wir dann mehr Zeit haben, also Usbekistan und Tadschikistan und so weiter und dann auch gerne noch auf die arabische Halbinsel runter bis zum Oman. So ist der Plan erstmal.
Ja, man kann ja planen, ne? Das ist ja dann alles noch aufregend, wie es dann letztendlich wird, aber das ist erstmal so die grobe Route. Habt ihr ungefähr mal ausgerechnet, wie viele Kilometer das sind?
Ja, ausrechnen ist schwierig, weil ja.
Oder per Routenplaner oder so?
Ja, also du kannst natürlich gucken, dann sind es, glaube ich, so 20.000 Kilometer, glaube ich, um den Dreh. Aber wir werden ja natürlich auch die Länder unterwegs noch erkunden und dann kommt ja schon ein bisschen mehr zusammen. Ich habe zuletzt gerade erst diese Woche bei anderen Overlandern gesehen, die sind bis Thailand gefahren und die sind auf 50.000 Kilometer gekommen, für die, also für die Hälfte der Reise quasi.
Oh, okay, ja, krass. Das ist dann doch noch ganz schön viel, was man dann so nebenbei einfach rumfährt, sozusagen, ohne jetzt genau auf der Route zu bleiben, ja. Ja, also könnten das ja quasi 100.000 Kilometer werden.
Ich denke sogar eher mehr.
Eher mehr.
Ich
Ja,
eher mehr.
krass.
Ja, denke ich auch.
So viel fahren andere Leute vielleicht in 10 Jahren.
Ja, das
Ja.
stimmt.
30.000 im Jahr.
Ja, das stimmt. Wir sind jetzt auch schon immer um die 30.000 im Jahr gefahren mit dem Camper.
Ja, wenn man ein bisschen reist, dann kommt das schnell zusammen, ne? Genau, mit was für einem Fahrzeug seid ihr denn unterwegs? Und also das wird dann ja auch euer Weltreisemobil sein, ne?
Ja, das ist ein Ducato von Sunderwing. Hat leider kein Allrad.
Okay,
Obwohl
das
es
wäre meine
im
nächste Frage gewesen.
laut Fahrzeugschein hätte er es. Also im Fahrzeugschein stehen zwei eingetriebene Achsen drin. Hat er aber
Ach.
leider nicht. Ist beim ersten TÜV aufgefallen. Der TÜV-Prüfer hat die zweite Achse gesucht. Also die
Okay.
zweite angetriebene Achse gesucht. Also es ist ein Frontantrieb.
Genau.
Kein Allrad. Den haben wir uns dann für die Reise dementsprechend umgebaut mit Lithium und Solar auf dem Dach. Die Chemietoilette rausgeschmissen, dafür eine Trockentrenntoilette rein. Und zuletzt eine Seilwinde eingebaut.
Ah ja, das ist auch wichtig. Wenn man schon kein Allrad hat, ne, dann wenigstens eine Seilwinde.
Und kann man uns versuchen, sie zumindest selber zu retten.
Genau.
Ne?
Nicht zu
Ja.
vergessen, dein Dachträger, den du gebaut hast.
Den Dachträger mit oben extra mit Terrasse und einer Hängemattenhalterung. Das
Oha, cool.
weil es war immer eine Seite, konnte man die Hängematte immer gut am Auto befestigen, aber es fehlte immer die zweite Seite. Dementsprechend war dann, okay, es muss eine Lösung am Auto und dann war, okay, und Dachträger und hat man gleich noch die Aussicht dabei.
Ja, sehr cool.
Das
Das stelle ich
Dach
mir
ist
gut
recht
vor.
voll.
Ja. Genau, du sagtest gerade schon Solar auf dem Dach und Lithiumbatterie. Wie viel Kapazität habt ihr da bei der Batterie?
Bei der Batterie haben wir 200 Ah Lithium. Bei der Solarzelle, die auf dem Dach ist, sind 480 Watt. Wir haben aber zusätzlich noch eine Tasche dabei, die nur 200 Watt hat.
Ja, also damit sollte man ja eine Zeit lang auskommen, ne?
Eigentlich sollte es reichen.
Ja.
Also bis dato, wenn wir im Sommer weg waren, hat das immer wunderbar, also fortlaufend ohne Landstrom alles geklappt. Also wenn du jetzt im Winter wegfährst und die Dieselheizung läuft den ganzen Tag, dann wird das schon mal sportlicher, aber im Sommer oder bei Sonne gar kein Problem.
Ja, es ist ja eigentlich auch eher sonnige Gegend, wo ihr unterwegs seid, ne? Im Sommer so.
Es wird größtenteils sonnig sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal staubig oder ein bisschen diesig ist, je nachdem, wo wir gerade sind.
Ja, aber von den Breitengraden her ist für Solar auf jeden Fall
Ja.
gute Region.
Ja.
Ist jetzt nicht Schweden, wo man gerade im Winter Schwierigkeiten hat, überhaupt Solar einzufangen. Dass da überhaupt was rauskommt.
Sehr gut. Genau, und Wasser habt ihr ja wahrscheinlich auch einen Tank irgendwie an Bord. Was habt ihr da so? Wie viel Liter könnt ihr da mitnehmen?
Wir haben 100 Liter Frischwassertank. Der war ab
Ja.
Werk gebaut. Und halt dementsprechend auch 100 Liter Abwasser.
Ja.
Und
Ja,
Motor.
da kommt man ja auch eine Zeit mit hin, ne?
Ja, wenn man duscht, wird es schon wenig. Also man merkt schon, okay, Duschen verbraucht relativ viel Wasser.
Ja, das stimmt.
Kurze Unterbrechung. SpongeBob hat was Wichtiges zu sagen.
Hallo Freunde, ich stecke tief in der Algengrütze. Jemand klaut gerade alles, was nicht bei drei in der Ananas ist. Und wisst ihr, was diese oberfiesen Oberschurken mir klauen wollen? Meine Stimme! Ja, ich heiße Santiago Ziesner. Ich bin Schauspieler und Sprecher. Und wie wir alle liebe ich es, anderen meine Stimme zu leihen. Aber sie mit künstlicher Intelligenz einfach zu stehlen, das ist wirklich voll für einen Abfalleimer. Und deswegen auf in den Kampf, Freunde. Eure Stimmen für unsere Stimmen. Zeichnet unsere Petition auf sprecherverband.de. Schicken wir diese Oberschurken ganz tief ins Meer.
Schützt die Kunst vor KI. Die Petition des Verbands Deutscher SprecherInnen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weiter geht's mit der Podcast-Folge.
Ja, beim Camping
Genau.
sowieso.
Ja. Genau, Dusche habt ihr wahrscheinlich auch dann dabei. Ja, klar, habt ihr dabei. Und die Trockentrenntoilette habt ihr reingebaut, gegen eine Chemietoilette getauscht. Ja, haben wir noch irgendwas, was man bei so einem Weltreisemobil braucht? Was sind denn so eure Top 5 Gegenstände oder Gadgets an eurem Fahrzeug, ohne die ihr nicht losfahren würdet?
Auf jeden Fall die AT-Reifen, Sandbretter, Wasserfilter, die Trockentrenntoilette. Ja, und eigentlich ein auf die Bedürfnisse abgestimmte Stromsetup, das ist schon zu einem passt, dass man immer genug Strom auf jeden Fall an Bord hat.
Ja, die Reifen, stimmt, das ist ja auch noch ein guter Punkt. AT-Reifen. Damit geht es auf jeden Fall dann auch Offroad, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen bekannt dafür, immer so ein bisschen das Maximum aus dem Wagen rauszuholen mit den. Ja, und AT-Reifen sind da auch wirklich essentiell. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen zu. Die einen sagen, die einen ziehen sich die nur der Optik halber drauf, die anderen sagen, die verbrauchen mehr und die sind zu laut. Aber ich glaube, wir sind beide ziemlich sicher, dass die wirklich einen Mehrwert haben für das, was wir damit jetzt machen.
Also klar, sie sind lauter und klar, sie verbrauchen auch mehr Sprit, das auf jeden Fall. Aber für das, was wir damit machen, sind sie auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn
Ja.
wieder andere drauf machen.
Wenn ich daran zurückdenke, früher mit den Standard-Michelins, die bei den Ducatos drauf sind, da haben wir auch die eine oder andere Offroad-Piste mitgemacht und da sind dann, wenn es mal, also wenn der Untergrund ein bisschen gröber wurde, sind ganze Gummistücke rausgerissen. Also
Oha, okay.
deswegen, also AT-Reifen lohnen sich da schon.
Ja, das kann man dann ja echt nicht gebrauchen, wenn man so unterwegs ist auf einer Weltreise, dass da irgendwie die Reifen zerfetzen.
Ja.
Genau. Und ich habe auch bei euch auf Instagram gelesen, dass euer Auto sich auch Offroad viel wohler fühlt als auf der Straße.
Das tut er definitiv.
Die Bedürfnisse vom Fahrzeug soll man ja auch ein bisschen berücksichtigen.
Genau.
Das Asphalt mag er nicht so.
Ja, da ist ja dann irgendwann auch weniger Asphalt wahrscheinlich auf
Ja.
den Straßen.
Ja, ich denke auch, das wird so oder so kommen, je nach Land. Auch in Kasachstan gibt es so eine berühmte Strecke, die ist, glaube ich, auch um die 200 Kilometer lang, nur Wellblechpiste. Wir wollen auch gerne in Zentralasien den Pamir Highway fahren, auch ohne Allrad dann. Und der wird auch vom Untergrund her nochmal eine Herausforderung, vor allem einige Abschnitte davon.
Ist das, wo das so ins Gebirge so hoch und runter geht und so?
Genau, ja. Das ist diese berühmte Strecke.
Und auch so schön eng, ne? Und dann so direkt steil bergab. Ja, das habe ich schon mal gesehen.
Das ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt, aber nützt ja nichts dann, wenn wir da gerade sind. Aber das ist tatsächlich nicht so meins. Das sieht bei Insta immer alles cool aus. Sebastian macht das auch total super. Aber ich sitze dann meistens, vor allem wenn ich auf dem Beifahrersitz bin und ich habe den Abgrund auf meiner Seite. Führt das schon mal zu Streit oder Tränen?
Ja, ich fühle das.
Die Tür
Timo ist
verknallt und
ja.
die Armlehne kriegen es zu spüren.
Ja, genau, die Armlehne kriegt zu spüren, ja. Ja, also wenn Timo und ich unterwegs sind zusammen, dann ist Timo auch eher so der Draufgänger und sagt, ach komm, da können wir doch noch mal fahren, auch wenn das irgendwelche Strecken sind, wo ich mir denke, hier ist doch gar keine Straße, sozusagen. Also ganz so schlimm ist
Ja.
es nicht, weil wir haben ja kein Offroad-Fahrzeug und auch keine AT-Reifen und so, aber manchmal denke ich mir schon so.
Ja, kommt mir sehr bekannt vor.
Oh, das geht.
Ja, bis jetzt
Ja,
klingt
das
es immer
geht.
gut.
Ja, man sollte schon sein Fahrzeug kennen, wenn man sowas macht. Also es kann natürlich schon schnell sehr gefährlich werden. Man sollte schon sich bewusst sein, was man für ein Fahrzeug hat und auch sein Fahrzeug kennen, wenn man sowas macht.
Ja, und sich selbst auch richtig einschätzen beim Fahren.
Das auf jeden Fall.
Aber da mache ich mir bei euch überhaupt gar keine Sorgen. Ihr seid ja erprobt. Von daher wird das sicher lustig, zumindest für Sebastian.
Ja, Hauptsache du hast dann Spaß. Ja.
Zwecksbeschäftigung, da filmen, bin ich
Ja,
abgelenkt.
genau. Ich tue meistens dann die Drohne fliegen währenddessen und dann bin ich abgelenkt, dann kann ich mich nicht so viel aufregen.
Ja, das ist ein guter Plan. Genau. Habt ihr vor, das Ganze irgendwie per Video dann festzuhalten auf YouTube oder so oder auf Instagram?
Also ja, wir werden tatsächlich natürlich weiter auch Instagram machen und auch viel live in den Stories, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Und wir wollen tatsächlich auch im Juni mit YouTube-Vlogs dann anfangen, wenn wir gestartet sind. Ich hoffe, dass wir das auch fortlaufend hinbekommen, weil ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, das ist schon eine Menge Arbeit. Das wird eine Menge Arbeit werden, zusätzlich zur restlichen Arbeit. Aber wir wollen es auf jeden Fall machen.
Okay. Das heißt, wir verlinken auf jeden Fall euren Instagram-Kanal und den YouTube-Kanal unten in den Shownotes, damit das auch alle verfolgen können, was ihr da so erlebt.
Dankeschön.
Ja, viele Menschen träumen ja auch von so einer Weltreise und fragen sich dann auch, wie man das so finanziell umsetzen kann. Ihr habt vorhin schon angedeutet, ihr habt jetzt 5 Jahre gespart. Ist das, also habt ihr auch vielleicht noch vor, unterwegs zu arbeiten oder sagt ihr so, nee, das Gesparte, das hauen wir jetzt quasi auf den Kopf? Oder habt ihr noch heimlich irgendwo einen Lottogewinn rumliegen?
Das wäre schön. Also wir haben tatsächlich 5 Jahre gespart und die Summe war auch eigentlich eher für ein Jahr gedacht. Wir sind dann irgendwann auch mit der Routenplanung zu dem Entschluss gekommen, das wird nicht hinhauen. Wir wollen auch, ja auch nicht am Ende nur gehetzt unterwegs sein, sodass wir wahrscheinlich eher 2 Jahre unterwegs sein werden. Und ich werde dann auch weiter als Webdesignerin von Remote arbeiten, aber ein bisschen weniger. Und Sebastian wird ein bisschen bei mir einsteigen
Praktikant.
und ja, mich unterstützen.
Ja, cool.
So ist zumindest der Plan. Ich hoffe, also es ist natürlich noch so ein bisschen, ich glaube, es wird schon eine Herausforderung, dann in den Alltag darüber zu gehen, im Van und dann auch wirklich jeden Tag zu arbeiten oder zumindest die Daily To-Dos zu erledigen und auch das Thema Internet. Ich glaube, das wird schon erstmal eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn wir da einmal so ein bisschen so einen Alltag und so einen Flow, so einen Workflow drin haben, dann kriegen wir das, glaube ich, schon ganz gut hin. Hoffe ich.
Ja, also letztendlich sieht man das dann ja, ne, wie das dann unterwegs so ist. Aber ja, da hat man ja auch ein bisschen Flexibilität, sich das so dann einzurichten.
Ja,
Denke ich jedenfalls.
das
Hast du
haben
aber noch
wir
keine Weltreise gemacht?
auch. Nee, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall. Was vielleicht eine Herausforderung wird, wird eher so Termine, Videocalls und dann die Zeitverschiebung. Die könnten dann vielleicht mal ganz früh morgens oder ganz spät abends oder so für uns dann sein. Aber gut, das ist dann so.
Ja, genau, stimmt. Mögt ihr sagen, was ihr quasi für eine Summe so euch angespart habt oder was ihr denkt, was ihr braucht?
Also wir haben insgesamt erstmal für ein Jahr, das waren 24.000 Euro, die wir gespart haben. Also wir haben mit einem Budget von maximal 2.000 Euro im Monat gerechnet, aber da auch eingerechnet noch ein paar laufende Kosten, die zu Hause bleiben. So, das haben wir ließ sich nicht verhindern und das war auch für uns okay so. Genau, und was aber jetzt am Ende des Tages ist jetzt so, dass wir mit einem großen Puffer noch rechnen. Weil wir natürlich auch den Worst Case mit einbeziehen müssen. Der Worst Case wäre jetzt in unserem Fall, dass wir sag ich mal, einen Motorschaden hätten und der Van müsste nach Hause verschifft werden. Und der ist definitiv zu hoch und zu lang für einen Container. Also der müsste ohne Container verschifft werden, das wird teuer. Und wir müssten mit 2 Hunden nach Hause fliegen. Und diese ganze Nummer würde uns im Worst Case um die 10.000 Euro kosten.
Ui, ja, okay. Ja, das ist krass.
Gehen wir jetzt mal nicht von aus, aber das sollte man zumindest schon im Hinterkopf behalten.
Ja. Ja, also da hat man ja immer so gar keine Vorstellung von, wenn man sich da gar nicht so richtig mit beschäftigt. Von daher finde ich das echt interessant, was das dann doch am Ende braucht. Genau, und du sagtest gerade, also ihr plant ungefähr mit Ausgaben von 2.000 Euro pro Monat.
Maximal, das ist schon sehr großzügig, denke ich, gerade für den asiatischen Raum.
Genau, aber ja, besser zu viel als zu wenig dann. Okay. Ja, dann sagtest du gerade auch, dass ihr noch Kosten zu Hause habt. Ja, was macht ihr mit eurer Wohnung oder eurem Haus, wo ihr wohnt, euren Möbeln und dem restlichen Hab und Gut, was man eben nicht so mitnehmen kann auf eine Weltreise?
Also das Haus klar behalten wir, die laufenden Kosten sind mit eingerechnet und wir hatten mal überlegt, das unterzuvermieten, uns dann aber dagegen entschieden. Es bleibt jetzt quasi für den Zeitraum leer stehen, außer es kommt mal Besuch vorbei oder so, die dürfen dann natürlich da rein.
Ja, Familie, Freunde.
Und dementsprechend bleibt halt auch alles drin von Möbeln und was man noch so hat, bleibt halt alles vor Ort.
Wir konnten aber tatsächlich alles, was so an Kosten da zu Hause noch anfallen würde, echt auf ein kle wirklich kleines Minimum reduzieren. Deswegen ist das für uns okay.
Okay, das heißt, ihr musstet nicht irgendwie alles auflösen, alles verkaufen und so, sondern könnt eure Sachen behalten. Okay, dann ist wahrscheinlich eine Challenge noch zu überlegen, was kommt denn jetzt mit aus dem Kleiderschrank zum
Ja,
Beispiel
tatsächlich.
und was muss zu Hause bleiben.
Wir hatten jetzt schon mehrfach die Diskussion, wie viele Paar Schuhe darf ich mitnehmen?
Ja.
Dann habe ich die Sebastian aufgelistet, alle, die ich gerne mitnehmen würde, hat er gesagt, nee, da also mindestens 3 musst du weglassen. Ja, aber ich glaube, wir werden auch demnächst mal, also so im Mai um den Dreh dann auch mal so ein bisschen sortieren, welche Klamotten wirklich mitkommen. Es wird natürlich durchgängig recht warm, aber gerade im Gebirge, so Richtung Pamir Highway, Zentralasien, wird es auch dann doch noch mal für ein paar Wochen kalt. Also wir müssen irgendwo auch noch im Bettkasten ein paar dicke Klamotten mit einpacken und mitnehmen für die Zeit. Ja, ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen Herausforderung, da so ein bisschen Platz zu bekommen, dass wir das alles hier vernünftig reinbekommen, weil wir haben zwar hinten im Bett, also über dem Bett auf jeder Seite 3 Hängeschränke, aber ich muss gestehen, wenn wir auch mal länger weg waren, die sind tatsächlich nicht so groß und die haben hinten eine gewölbte Rückwand, sodass die Sachen nicht fest anliegen. Ist nicht absolut optimal, um wirklich viele Klamotten reinzukriegen.
Du hast
Ja,
auch
gut.
relativ wenig Platz unten in den Bettkästen, weil das Bett sehr tief ist,
Ja.
gegenüber anderen Fahrzeugen. Dafür, wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, weil so wie es jetzt ist, kann ich aufrecht unter den Hängeschränken noch sitzen. Das war bei den anderen nicht möglich.
Ja, die meisten Kastenwagen haben ein recht hohes Bett.
Ja, das stimmt.
Aber dadurch verliert man halt unten quasi auch relativ viel Stauraum noch.
Ja, das stimmt. Den haben wir da tatsächlich nicht so.
Ja, das heißt, muss ich dann entscheiden, ob man jetzt, also welches Paar Schuhe man jetzt mitnimmt. Habt ihr noch irgendwie andere Sachen, wo ihr sagt, oh, also das jetzt zurückzulassen, das fällt mir echt schwer?
Also ich glaube, wir haben mittlerweile sowieso ein recht gutes Inventar hier, sodass wir im Prinzip sowieso immer losfahren können. Wir werden aber definitiv jetzt im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer draußen ist, auf jeden Fall nochmal hier so eine große Ausmistaktion machen und mal alle Schränke durchgehen. Das haben wir, glaube ich, auch sowieso vorher immer so einmal im Jahr gemacht, weil irgendwie sammelt sich auch im Camper immer irgendwelches Zeug an, das man eigentlich gar nicht mehr braucht. Und wir haben, also so, wir haben halt auch ein paar Sachen dabei, die man nicht unbedingt braucht, so zum Beispiel einen Reiskocher.
Okay, ja gut.
Da müssen wir dann auch noch mal drüber reden, ob der wirklich mitkommt.
Ja, also man hat ja nur einen gewissen begrenzten Platz und
Ja.
ja, wenn es nachher nicht reicht, dann kommt er nicht mit.
Ja.
Wenn der Platz da ist, dann
Na gucken.
kommt er mit.
Also
Dann
das
doch
wäre
lieber noch ein paar Schuhe.
jetzt Ja, auch da haben wir ja auch nicht mehr so viel Platz für die Schuhe. Das wird noch so ein bisschen eine Herausforderung. Also wir haben ja, habe ich ja gerade gesagt, so ein bisschen schon ein recht großes Inventar, was immer dabei ist. Aber da kommt jetzt doch schon noch mal ein bisschen was dazu, denke ich. Gerade mit den Klamotten und Winterklamotten. Und dann willst du mehr als ein paar Schuhe mitnehmen, als wenn du sonst in Urlaub fährst. Das wird noch so ein bisschen tricky hier. Da müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen Tetris und hin und her räumen.
Ja gut, sonst packst du ja das Fahrzeug für eine Reise in eine Region, entweder warm oder kalt und
Ja,
nicht, du musst beides dabei
das
haben.
stimmt. Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie ihr euch dann am Ende entscheiden werdet, wie viele warme Jacken dann auch mitkommen.
Ja, ich glaube, ich werde eher so ein bisschen auf den Lagenlook dann setzen. Gerade so eine dicke Winterjacke, die nimmt, glaube ich, viel Platz weg. Ich glaube, ich, also meine Idee war tatsächlich, mich eher jetzt für eine Regenjacke zu entscheiden, die man bei jedem Wetter tragen kann und dann halt im Worst Case, wenn es kalt ist, einen dicken Pulli drunter. Also gerade eine Winterjacke, die ist ja schon echt groß.
Die braucht sehr viel,
Ja.
vom Volumen her sehr viel Platz.
Ja.
Ja. Ja, dann vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Thermounterwäsche oder so.
Genau.
Ist ja auch ganz gut. Ja. Ja, wenn ihr euer Zuhause sozusagen behaltet in Deutschland, wie macht ihr das dann mit der Post? Also, es wird ja bestimmt irgendwas in der Zeit auch mal eintrudeln. Habt ihr irgendwie Familie, Freunde, die sich darum kümmern? Oder wie macht ihr das?
Meine Eltern wohnen im gleichen Dorf. Die gucken dann danach und schicken uns dann, wenn Post kommt, die per Foto rüber, dass wir daran drauf reagieren können. Und die
Sehr
haben auch
praktisch.
Vollmachten dann, dass sie, wenn was ist, das von hier aus regeln können.
Ja, stimmt, das ist auch ein wichtiges Thema, ne? So, man kann ja nicht mal eben selber zur Bank gehen oder irgendwie für die Krankenkasse oder weiß ich nicht, irgendwas machen.
Viele Unternehmen gehen mittlerweile auch mit Online-Unterschriften und so mit, das geht, aber es machen halt noch nicht alle.
Ja. Ihr habt vorhin erzählt, ihr habt 2021 ja sozusagen schon losgelegt mit der Planung. Was muss man denn überhaupt dann noch so bedenken für unterwegs? Also ich sage jetzt mal Stichwort, ja, Krankenversicherung, Kfz-Versicherung. Was muss da alles bedacht werden?
Also wir hätten unsere vorherige Autoversicherung für den Camper stilllegen können und dann einfach wieder aufnehmen können. Das kann man tatsächlich bei den gängigen Versicherungen machen, hatten wir da angefragt. Wir haben uns dann aber doch entschieden, jetzt doch eine Vollkasko für die Reise abzuschließen. Da gibt es aber aktuell in Deutschland nur einen einzigen Versicherer, der das auch macht bei einer Dauerreise nach Asien. Ist auch tatsächlich recht teuer, aber wir haben uns jetzt aufgrund des Fahrzeugswerts dann doch dazu entschieden. Das ist, ja, man muss dann aber in den meisten Ländern trotzdem noch an der Grenze eine Haftpflicht vom eigenen Land, also eine lokale Haftpflicht abschließen. Die sind aber je nach Land auch nicht so teuer. Da kannst du so zwischen 20 und 60, 70 Euro rechnen, je nach Land.
Okay, das geht ja tatsächlich noch.
Ja.
Und so eine Reisekrankenversicherung, was muss man da so einrechnen und wie habt ihr die gefunden?
Da gibt es tatsächlich mittlerweile recht viele, die das machen, auch für so digitale Nomaden, Backpacker und so. Wir haben uns jetzt am Ende für eine entschieden, die kostet 60 Euro im Monat pro Person. Und da ist auch alles mit drin, auch Rücktransport im Worst Case und solche Geschichten. Da ist alles mit dabei. Die ist auch monatlich kündbar und man kann sich tatsächlich sogar, wenn man eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung abschließt, in Deutschland von der Krankenkasse so lange abmelden. Also du kannst sie ja eh nicht so richtig kündigen, aber du kannst sie in der Zeit stilllegen. Du musst eben Nachweis vorlegen, dass du eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung hast. Die kann man bis zu 5 Jahre abschließen. Und ja, wie gesagt, die sind auch eigentlich recht günstig, außer du nimmst jetzt noch USA und Kanada mit dazu. Dann werden die eine ganze Ecke teurer, aber das kommt jetzt für uns erstmal nicht in Frage.
Okay, aber das finde ich krass. Also ich meine, da ist die deutsche Krankenversicherung ja deutlich teurer.
Ja gut, klar, hängt natürlich vom Einkommen ab, aber ja, 60 Euro ist, kann man sich wirklich nicht beschweren. Und das ist jetzt auch
Ja.
das größere Paket, wenn ich mich recht erinnere. In den kleineren waren ein paar Sachen nicht mit drin, so Rücktransport und sowas, das war, glaube ich, nicht dabei. Dann kostete die, glaube ich, um die 50 Euro. Aber da ist sonst alles mit dabei, auch wenn du halt mal in die Apotheke musst, weil du krank wirst oder so und kaufst was Rezeptpflichtiges. Oder halt auch OPs kann ja auch mal passieren, solche Sachen. Das Einzige, was sie, glaube ich, nicht abdecken, sind schlimme Erkrankungen, die schon vorher, vor Antritt der Reise bekannt waren.
Okay. Gut, aber ich sag mal, wenn man da jetzt mal zum Arzt muss, also das kenne ich zum Beispiel, was heißt kenne ich, aber weiß ich, dass es in Amerika so ist, dass man dann halt erstmal die Rechnung bar bezahlen muss und nachher die Krankenkasse das dann erstattet. Ist das dann da auch so?
Ja, das wird da auch so sein. Wir hatten zuletzt noch mit jemandem gesprochen, der hatte bei der Versicherung die auch mal abgeschlossen. Er hatte gesagt, das hat immer maximal 2, 3 Tage gedauert. Das ist ja dann auch total im Rahmen, voll in Ordnung.
Ja, das geht ja echt schnell. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass es länger dauert. Okay, genau. Dann, wo wir gerade beim Thema krank werden und Gesundheit sind, so eine gewisse Reiseapotheke. Habt ihr euch da schon irgendwas zusammengestellt?
Gute Frage. Also ich war tatsächlich gerade erst gestern beim Impfen für Tollwut. Sebastian steht es auch noch bevor. Also wir haben die komplette Tropenimpfabteilung durchgespielt, von Hepatitis bis Typhus und so. Das haben wir alles machen lassen. Vor allem, weil das
Wow.
ja auch Sachen sind, die können durch Mücken übertragen werden und du kannst dich ja nicht hundertprozentig vor jedem Mückenstich schützen. Das geht ja einfach nicht. Manche Sachen auch kommen auch aus dem Wasser. Kannst du dich auch nicht hundertprozentig vor schützen, wenn du jetzt mal irgendwie in einem lokalen Eiswürfel oder so drin hattest. Deswegen haben wir da alles, was geht, machen lassen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, auch so gängige Sachen einfach an Bord immer. Ibuprofen, Paracetamol, Durchfallmittel, Aspirin. Ja, ich glaube, also sonst haben wir,
Verbandssachen.
ja klar, genau, Verbandssachen, Kühlpads.
Wundspray zum Desinfizieren.
Ja. Genau, das sind eigentlich so die gängigen Sachen und ähnlich sieht es halt auch für die Hundereiseapotheke aus.
Stimmt, für eure Vierbeiner braucht ihr ja dann das auch nochmal,
Ja.
ja.
Die brauchen ja dann teilweise auch noch andere Mittel als wir.
Ja.
Nicht alle, aber manche.
Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, Impfungen. Wie lange vorher muss man da irgendwie anfangen, da die Impfung? Weil es baut sich ja dann auch irgendwie so über die Zeit auf. Und man kann ja auch nicht alle gleichzeitig sich spritzen lassen.
Wir hatten die tatsächlich schon, einen ganzen Teil davon, weil wir ja schon mal in Südostasien mit dem Backpack waren vor unserer Van-Zeit. Da haben wir das machen lassen. Da waren jetzt ein paar abgelaufen, die haben wir dann aufgefrischt. Ich muss eben überlegen, das ist schon echt lange her, aber ich glaube, ich habe damals auch, da kannten wir uns noch gar nicht, ich habe die lange vor der ja schon machen lassen. Ich glaube, da habe ich auch mindestens, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr für alles gebraucht.
Also jetzt mit der Hepatitis-Impfung, die ich jetzt neu bekommen habe, die zweite ist zum Beispiel im Abstand von einem halben Jahr.
Ja.
Okay, da muss man sich dann ja auch schon rechtzeitig Gedanken machen, irgendwie, dass man da
Das regelt
im
tatsächlich
Kurs.
dann der Arzt, wo du es machen lässt. Also da kannst du dann hingehen, kann jeder Hausarzt machen und der stellt dir dann einfach den Plan zusammen und das Rezept für die Impfstoffe, weil die musst du in der Regel ja erstmal selber in der Apotheke kaufen und bezahlen, weil das Zusatzleistungen von der Krankenkasse sind. Die meisten erstatten das aber, du kannst danach dann die Rechnung für die Rezepte und auch fürs Impfen selber, fürs Spritze setzen, dann einreichen, dann kriegst du es wieder. Aber die stellen, also der Hausarzt hat uns das alles zusammengestellt, wann welcher Termin und in welcher Reihenfolge.
Naja, cool. Auch, dass man das wiederbekommt.
Ja, das ist von den Krankenkassen echt gut. Das machen mittlerweile fast alle.
Ja, cool. Auch gut zu wissen. Genau, was muss man noch beachten? Irgendwie Führerschein? Braucht man da noch irgendwas Bestimmtes oder kann man da mit seinem deutschen Führerschein oder EU-Führerschein überall rumfahren?
Man sollte also den EU-Führerschein mitführen und einen internationalen. Die sind aber nur gültig, wenn man beide auch dabei hat. Der internationale
Aha.
alleine ist nicht gültig, wenn der EU-Führerschein nicht dabei ist.
Wie kriegt man so einen internationalen?
Den kriegt man beim Straßenverkehrsamt. Kostet
Okay.
irgendwie 20 Euro. Termin machen, hingehen, kriegt man so vor Ort ausgestellt und direkt, kann man direkt mitnehmen.
Das
Setzt.
ist nur so ein kleines Heftchen. Das ist jetzt keine Checkkarte oder so. Das ist so ein kleines Heftchen aus Pappe.
Wie ein Impfbuch.
Ja, genau, wie so ein Impfbuch, genau. Die sind auch, glaube ich, nur 2 Jahre gültig, ne? 2 Jahre?
Zwei oder fünf?
Nee, ich glaube, das waren nur zwei. Ich meine, es waren nur zwei.
Okay.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren nur zwei. Aber das ist jetzt auch nur für die meisten Länder. In China wird Sebastian einen Führerschein machen.
Echt?
Ja, in China brauchst du ja auch eigene, also chinesische Kennzeichen. Da
Ja.
müssen die Kennzeichen getauscht werden.
Ach,
Ach,
was, okay,
krass.
krass.
Und dann kriegt er, oder wir beide, ich weiß noch nicht, ob wir es beide machen, weil es kostet dann auch für uns beide, oder ob es nur Sebastian dann macht, dann kriegt er einen, ja, also er muss jetzt keinen kompletten Führerschein abschließen, aber er kriegt dann so ein Papier ausgestellt, dass er jetzt in China auch einen Führerschein hat, vorübergehend.
Aber muss er dann noch mal Fahrstunden machen oder eine Prüfung oder so? Oder reicht das, wenn du deinen Führerschein vorlegst?
Die machen so eine Art, also fahren muss, glaube ich, nicht. Die machen
Ich
so
habe
eine.
jetzt schon beides gehört. Einmal, dass es nur papiertechnisch ist und auch, dass man eine kurze Fahrprüfung ablegen muss.
Okay.
Was ich auf jeden Fall gesehen habe bei anderen war, du kriegst auf jeden Fall nochmal eine Einweisung und da erklären die dir tatsächlich so blöde Sachen wie, bei Rot musst du an der Ampel stehen bleiben und bei Grün darfst du weiterfahren. Das habe ich auf jeden Fall jetzt schon mehrfach gesehen bei anderen.
Okay, ja gut. Das ist dann wahrscheinlich nicht so eine große Herausforderung.
Nee, das wird das kleinste Problem. Aber auch
Okay.
chinesische Kennzeichen, das wird auch cool. Aber klar, sonst können einen auch die Mautgeräte auf der Autobahn und so ja gar nicht lesen. Ja.
Ja, da bin ich ja mal echt gespannt. Okay. Ja, und diese ganzen Visa, also ich meine, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, für welches Land man da eins braucht. Also braucht man dafür jedes Land quasi eins außerhalb der EU?
Für die meisten Länder auf unserer Reise haben wir das Glück, mit dem deutschen Reisepass kriegst du das an der Grenze, kannst du so einreisen.
Mhm.
Besonderheit ist jetzt Russland. Da würden wir nur ein Transitvisum beantragen und fahren dann auch nur 4 Tage durch. Du kannst aber tatsächlich in Russland immer noch ein normales Touristenvisum beantragen, geht immer noch, ist kein Problem. Das
Okay.
ist so die eine Besonderheit. Ja, selbst China, selbst in China kriegst du ja aktuell als Deutscher 30 Tage visumfrei, kannst du auch einreisen. Und ich bin gerade überlegen, ja, der Iran, da muss man das vorher beantragen, aber den haben wir jetzt erstmal von unserer Reiseliste gestrichen. Mal gucken, wie es sich entwickelt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, ursprünglich wollten wir eigentlich auch gerne noch nach Pakistan, aber das hat sich jetzt auch aus politischen Gründen erstmal erübrigt, leider. Also die ganze Route über Pakistan, Indien hat sich für uns leider erstmal erübrigt. Vielleicht holen wir das. Ich denke mir sicher, wir holen das irgendwann nach. Für Pakistan hätte man das auch vorher beantragen müssen. Das Einzige, was wir eventuell machen müssen, ist in manchen Ländern unser Visum verlängern, weil das dann vielleicht abgelaufen ist und wir noch länger in dem Land bleiben möchten. Beispiel wäre jetzt Thailand.
Okay. Aber du schießt das jetzt quasi so aus dem FF raus, dass du weißt das alles auswendig. Das wäre, glaube ich, für mich so eine Herausforderung, dass ich das alles nicht rechtzeitig hinkriegen würde und dann stehe ich da an der Grenze und hupsi, vergessen.
Ja, ich denke, wird schon funktionieren. Und dann brauchst du neben den Visa auch noch für manche Länder ein be bestimmtes Zolldokument, damit dein Auto überhaupt rein darf. Das nennt sich Carnet de Passage.
Der Reisepass fürs Auto.
Genau. Quasi der Reisepass fürs Auto. Den kannst du hier in Deutschland beim ADAC beantragen. Der ist aber sehr, sehr teuer. Den brauchst du zum Beispiel für den Iran, für Indien. Für Japan, da brauchst du den auf jeden Fall für. Alternativ kannst du den auch über den tschechischen Automobilclub, also quasi der tschechische ADAC, beantragen. Da ist ja eine ganze Ecke günstiger und das machen auch aktuell die meisten.
Ah ja, das ist ja auch nochmal eine gute Info, ja. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört im Rahmen von der Panamericana.
Ja, da gibt es auch einzelne Länder, wo du den brauchst. Den musst du im Prinzip an der Grenze dann vorzeigen, dann wird der, ja, abgestempelt wie ein Reisepass und den musst du bei der Ausreise auch wieder einstempeln, um eben zu belegen, dass das Fahrzeug auch das Land wieder verlassen hat.
Okay. Das heißt, das wird dann beim Grenzprozedere dann so mitgemacht, wenn man da rein, raus. Okay. Ja, sonst noch irgendwas, was man so bedenken muss? Oder also von diesen ganzen Formalien, sage ich mal?
Ich glaube, der Rest ist so ein bisschen Kleinkram. Wir haben zum Beispiel nochmal Passfotos machen lassen. Gerade überlegen.
Kita-Test für die Hunde.
Ja, genau, für die Hunde, klar, da braucht auch noch so ein paar Sachen. Tollwutimpfung für die Hunde auffrischen und einen Titertest für die Hunde auffrischen. Wir haben ganz viele Dokumente auch digitalisiert, in der Cloud abgelegt und da immer Zugriff drauf hat, auch wenn man mal was verliert. Wir haben tatsächlich auch beide noch einen zweiten Reisepass beantragt. Also wir haben jetzt beide zwei. Also wir reisen dann mit vier Reisepässen.
Oha, ja, okay. Warum macht man das?
Also der Hintergedanke war, wenn man den mal wegschicken müsste, um irgendwo ein Visa zu beantragen, zum Beispiel jetzt im Iran, da musste man den wegschicken, damit man in der Zeit noch einen hat. Und manche Länder sehen nicht so gerne Einreisestempeln von anderen Ländern. Beispiel ist jetzt auch ja, Iran, USA zum Beispiel oder auch Jordanien und der Iran oder auch China und die Türkei. Das kann auch schon mal Probleme geben.
Okay, ja, krass. Also dann muss man da ja echt gucken, ne, wen man, welchen Pass man jetzt wohin gibt.
Und nicht den falschen.
Ja.
Gut überlegen.
Ja.
Okay. Wie macht ihr das denn unterwegs mit Internetempfang? Weil wenn du von unterwegs aus arbeiten willst, dann oder ihr, dann ist es ja schon wichtig, dass ihr da auch Empfang habt. Habt ihr da euch schon für eine Option entschieden?
Wir haben im Auto einen fest verbauten Router mit einer Außenantenne und werden uns dann im jeweiligen Land eine lokale SIM-Karte holen. Und falls wir mal gar keinen Empfang haben, haben wir noch ein Starlink Mini mit an Bord, aber mehr als Backup, also als Notfalllösung. Hauptsächlich soll der Router mit der SIM-Karte dann funktionieren.
Vor allem deshalb, weil Starlink mittlerweile recht teuer geworden ist. Die haben am Anfang schön geworben mit guten, vernünftigen Preisen und dann gut angezogen.
Okay.
Ja.
Bezahlt man das nur nach Verbrauch sozusagen oder hat man da auch eine monatliche Gebühr?
Du hast eine monatliche Gebühr, das sind für Unlimited und das werden wir dann auch brauchen für Arbeiten und vor allem Fotos in der Cloud sichern und sowas, das zieht enorm viel. Dann nehmen die 80 € im Monat.
Hm.
Plus eine lokale SIM, bist du auch im Monat bei Internetkosten von 100 bis 120 €.
Ja, das ist nicht ganz ohne.
Ja.
Aber also könnt ihr das quasi monatlich dann immer steuern? Also könnt ihr sagen, den einen Monat nutzen wir Starlink und den nächsten dann nicht, oder?
Ja, das geht tatsächlich. Als wir den ganz neu hatten, das war ziemlich cool, da konntest du den sogar tagesweise aktivieren, hat er nur tagesweise abgerechnet. Das gibt's aber leider auch nicht mehr. Aber du kannst dann
Oh.
zumindest immer kündigen und dann hast du immer 30 Tage.
Okay. Also nicht mehr so reisefreundlich wie am Anfang,
Nee,
würdest du
leider
sagen.
nicht. Die haben da so hart mit geworben und dann haben wir uns den auch direkt geholt, als der rauskam und das war echt toll. Und jetzt ist er recht teuer geworden, aber der funktioniert halt wirklich überall ganz toll. Also der Empfang ist klasse davon.
Ja, macht sich der Ile noch mal die Taschen voll.
Ja, wenn er nicht schon genug hätte. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn es einen Wettbewerber gäbe, der genauso gut wäre, dann gerne den. Aber es gibt ja keine Alternative aktuell.
Ja, leider ist das so. Ich frage mich auch warum, aber muss noch kommen. Vielleicht mal was Europäisches wäre ganz gut. Ja. Okay, wenn ihr jetzt so an eure ganze Vorbereitung zurückdenkt, oder ihr seid ja auch immer noch dabei, aber wenn ihr jetzt quasi nochmal von vorne anfangen könntet, würdet ihr irgendwas anders machen oder sagt ihr, nee, also die Zeit, die wir jetzt hatten, die haben wir gut genutzt, das würden wir alles nochmal genauso machen.
Wir würden auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug kaufen, was Allrad hätte.
Okay.
Ja, die Frage ist, könnten wir das dann überhaupt machen, weil die Allrad-Camper ja doch schon vom Preis her eine ganz andere Hausnummer sind. So schwer zu sagen. Also ich muss sagen, dass unser Fahrzeug, der Ducato, echt unfassbar zuverlässig ist. Der hat auf seinen 130 Kilometern, die er jetzt runter hat, 130.000, noch gar keine Probleme gemacht. Der ist echt unfassbar zuverlässig. Also ja, klar, wir würden wahrscheinlich im Nachhinein was anderes kaufen, aber die Frage ist halt, könnten wir dann wirklich diese Reise machen? Aber was nicht ist, kann
Ja.
ja in der Zukunft noch werden.
Ja, und also ich habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass Allrad meistens überbewertet wird.
Das Ding ist ja, selbst wenn der Allrad hat, es bleibt ja trotzdem ein Wohnmobil und du kannst die härteste Piste fahren und fliegt dir trotzdem innen alles um die Ohren und Wohnmobile sind meistens recht hoch, sodass du da, je nachdem, ob du jetzt irgendwie tiefe Spurrillen fährst, auch Probleme kriegen kannst. Ja, es bleibt trotzdem Wohnmobil, auch mit Allrad.
Es
Ja.
kommt aber noch ganz kräftig auf den Allrad an. Ob er Sperren hat oder ob er nur rein elektronisch ist, das macht schon einen riesen Unterschied.
Ja, das Fahrzeug habt ihr ja jetzt auf jeden Fall. Da wird sich nichts mehr dran ändern, gehe ich von aus.
Nee.
Sei denn, vielleicht kommt doch noch der Lottogewinn vorher.
Nee, dafür müssen wir erstmal spielen.
Ja, okay, das stimmt. Aber ansonsten, also von der Planung oder so, würdet ihr sagen, das passt alles.
Ja, ich denke schon, das passt alles. Was schade ist, ist, dass wir aktuell nicht nach Indien fahren können, aber das liegt ja nicht in unserer Hand. Das ist ein bisschen schade. Da hatte ich mich sehr darauf gefreut, auf Indien und Nepal. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht vielleicht irgendwann dann mal nachholen werden.
Was ist da gerade das Problem? Das habe ich tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm.
Es gibt nur eine Landesgrenze zwischen Pakistan und Indien und die ist jetzt seit einem Jahr schon anderthalb schon geschlossen, weil da hat's, also die Pakistani und die Inder mögen sich nicht so gerne und da hat es dann einen Zwischenfall gegeben, da sind auch Touristen erschossen worden und dann hat Indien die Reißleine gezogen und hat gesagt, dann machen wir den Grenzübergang zu. Man könnte nach Indien fahren, dann könnte man halt so wie wir jetzt von Kirgisistan oder Kasachstan aus durch China fahren und wäre dann in Indien. Aber dann ist es eine Sackgasse und du musst wieder durch China und diese China-Durchfahrten sind sehr teuer.
Okay. Ja gut, also man möchte nicht erschossen werden, aber man möchte ja auch nicht irgendwie da ein Vermögen ausgeben.
Ja,
Dann,
genau.
ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich das vielleicht in den Jahren, jetzt wo ihr unterwegs seid, vielleicht noch wieder verbessert.
Ja, das wäre schon ganz schön. Wenn nicht, dann kommen wir einfach in ein paar Jahren mal mit einem anderen Fahrzeug vielleicht nochmal wieder. Mal
Ja,
gucken.
dann mit Allrad.
Ja, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Ja, was denkt ihr denn, was so die größten Herausforderungen unterwegs werden, außer das fehlende Allrad? Also, keine Ahnung, ich stelle mir vor, irgendwie Sprachbarrieren oder dass man vielleicht auch mal eine Panne hat, wobei da drücke ich ganz doll die Daumen, wenn bis jetzt nichts war, dass dann auch nichts kommen wird. Oder Sicherheit so oder was ganz anderes.
Also Panne auf jeden Fall, falls irgendwas kaputt geht, ja, so quasi die Ersatzteilbeschaffung, nicht die Panne selber, sondern eher die passenden Ersatzteile dann in dem jeweiligen Land zu bekommen und jemanden zu finden, der es auch einbauen kann bei dem neueren Auto.
Was ist das für ein Baujahr, euer Fahrzeug?
21.
Okay.
Hat schon Elektronik.
Aber noch nicht ganz so viel wie der neueste.
Aber hast du ja gesehen, wenn ein ABS-Sensor kaputt geht, das sind nur zwei
Ja.
Schrauben und ein Stecker, aber ohne Software konnte man ihn nicht anlernen.
Ja.
Man musste halt wieder in die Werkstatt dafür. Übertauschen war kein Problem, aber das Anlernen konnte man wieder nicht selber machen.
Okay, also das könnte auf jeden Fall eine Herausforderung werden mit der Elektronik.
Wir haben uns aber jetzt tatsächlich gerade erst ein Diagnosegerät zugelegt, also nicht nur so ein einfacher OBD-Stecker zum Auslesen, sondern so ein richtiger kleiner Computer. IKA heißt der, ne? IKA?
Okay.
IKA, das ist das, was die Kfz-Werkstätten benutzen. Und da kann man dann auch Sensoren mit anlernen. Das haben wir deshalb gekauft, weil den Ducato gibt es in Asien nicht. Und selbst wenn uns dann jemand das Teil einbauen kann, kann er es auch nicht anlernen ohne diese Software. Und dann haben wir die zumindest dabei.
Okay, das ist natürlich perfekt. Dann, ja, wenn ihr das dabei habt, im Zweifel kann man dann ja vielleicht irgendwie nach Deutschland telefonieren und da jemanden finden, der einem da irgendwie helfen kann.
Ja, das wird hoffentlich auch funktionieren. Du kannst da drin auch so Sachen wie den Serviceintervall und so zurücksetzen, wenn du jetzt einen Ölwechsel gemacht hast, damit das Auto nicht jetzt die ganze Zeit weiter meckert, mach einen Ölwechsel, weil das kann dann natürlich der lokale Typ in der Werkstatt auch nicht, der hat die Software auch nicht und dann können wir auch da den Service da wieder zurücksetzen, solche Sachen.
Ja, Reifendruck ist manchmal auch so ein Ding, ne? Dann hat er irgendwie hier Reifendruck stimmt nicht, weil man gerade irgendwie aufgefüllt hat oder so.
Ja.
Zum Glück noch nicht.
Nee, das hat der nicht. Nee, aber kennst vom PKW.
Ja, aber das ist das
Ja.
Problem kennen.
Ja.
Ja, und so vom Vanlife-Alltag, sage ich mal, also wenn es jetzt irgendwie länger Regenwetter gibt oder ja, man das Klo leeren muss oder einen Stellplatz suchen muss oder so. Was ist da so der Punkt, wo ihr sagt, oh ja, das könnte vielleicht ein bisschen Herausforderung werden?
Ich glaube, von den Sachen, die du jetzt genannt hast, eigentlich eher die Sachen eher nicht so, glaube ich, weil Klo.
Zehnmal der Stellplatz.
Ja, stimmt.
Je nachdem, wo, wie. Aber Regentage sehe ich jetzt nicht als Problem und das Klo entsorgen auch nicht.
Naja, ich sag mal so, Regentage an sich sind okay im Van. Nur mit Hund ist das dann manchmal ein bisschen doof auf Dauer. Und dann immer die nassen Hunde wieder hier rein und dann hast du die Feuchtigkeit hier drin. Und so, das ist mit Hund immer ein bisschen doof und auch Dreck natürlich, keine Frage. Aber ansonsten kann man die natürlich gut vertreiben mit Arbeiten oder man macht was anderes am Laptop oder guckt einen Film oder sowas. Das ist jetzt nicht so das Problem. Stellplatzsuche, je nach Land kann tatsächlich mal ein bisschen herausfordernd werden, weil du hast ganz viele Ecken, wo dich auch dann das Militär wegschicken wird, wo die dann sagen, da darfst du nicht campen. Das wird, aber ich glaube, das wird, sind so Sachen, die werden sich einfach dann unterwegs ergeben.
Ja, also es gibt da ja wahrscheinlich, habt ihr euch bestimmt auch schon rausgesucht, auch dafür ja irgendwelche Portale, Foren oder Apps, wo man dann vielleicht ein paar Tipps kriegt, wo man gut übernachten kann, oder?
Genau, da gibt es im Prinzip die App, die heißt iOverlander, die ist so ähnlich wie Park4Night, von der Benutzerführung nicht annähernd so gut. Also die ist echt nicht so cool zu bedienen, aber da hast du echt viele Einträge drin. Und was auch für die Vorbereitung gut hilft, es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, wo man sich so ein bisschen austauschen kann oder einfach nur so wie wir die letzten 2 Jahre so ein bisschen mitlesen, was sich so tut unterwegs. Und ja, da findet man auf jeden Fall auch ganz viele Tipps. Und ich habe die letzten Jahre dann auch schon ganz viele Google Maps-Listen angelegt mit Orten und auch potenziellen Schlafplätzen und sowas.
Ja, perfekt. Ja, außer Pannen und Stellplätze noch irgendwas? Oder gut, wir hatten vorhin noch das Thema Arbeit. Ansonsten seht ihr alles ganz entspannt.
Ja, was heißt ganz entspannt? Ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, also einmal das Thema Ersatzteilbeschaffung, auch gibt es ein paar Teile am Auto, die wirklich schwierig zu reparieren werden würden. Zum Beispiel in unserem Fall das Automatikgetriebe. Das würde echt eine Herausforderung werden, wenn wir da ein Problem hätten. Bis hin zu fast unlösbar. ich hoffe mal, das passiert uns nicht. Es ist ja ein echt zuverlässiges Getriebe. Gehe ich jetzt auch mal nicht von aus, weil man weiß ja nie. Und dann denke ich mir manchmal, was ist, wenn mal den Hunden was passiert? Du hast was Akutes, zum Beispiel ein Schlangenbiss oder so. Und dann bist du ultra weit weg von einem Tierarzt, vor allem auch von einem vernünftigen Tierarzt, weil in Asien, die halten natürlich keine Hunde in den meisten Ländern. Und da musst du erstmal einen Landtierarzt oder so finden, der dir überhaupt helfen kann. Während die Zeit nebenher so ein bisschen abläuft quasi. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Ja, und klar, was ist mit so Familie und Freunden zu Hause? Es kann ja auch mal zu Hause mit Oma, Opa oder sowas passieren, das kann natürlich auch sein. Und da haben wir uns dann auch schon überlegt, wir können natürlich nicht mit 2 Hunden dann nach Hause fliegen, dann müsste einer von uns fliegen und einer müsste dann so lange da bleiben alleine.
Ja, stimmt, das mit den Hunden, das ist nochmal eigentlich ein Thema für sich, ne? Also.
Ja, gerade in der Planung, da kann man noch mal komplett fast ein Buch drüber schreiben.
Ja, das glaube ich. Ja, kann man irgendwie so Schlangengift mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Also nicht das Gift, sondern Gegengift natürlich.
Also was tatsächlich hilft, bei einem Schlangenbiss hast du ja eine allergische Reaktion, genauso wie bei einem Wespenstich oder so. Und du kannst dann Cetirizin nehmen, also quasi ein Antiallergikum. Und das kannst du auch Hunden geben, natürlich in einer geringeren Dosis. Aber das ist das Erste, was du machen kannst. Und du musst die Stelle, wo der Hund gebissen wurde, unterhalb vom Herzen lagern, glaube ich, so war das, ne?
Ja, dass das Gift nicht Richtung Herz wandert, sondern
Genau.
Herz muss höher liegen als die Missstelle. Ja,
Okay.
genau. Und dann natürlich den Hund ruhig halten und dann losfahren.
Ja.
Ich gehe jetzt mal ganz ehrlich davon aus, dass ein Hund schlau genug ist, eine Schlange aus dem Urinstinkt heraus als potenzielle Gefahr wahrzunehmen. Das hoffe ich zumindest.
Hoffen wir mal, dass eure so clever sind,
Ja.
ja.
Oder auch ein Skorpion oder so. Da in Thailand gibt es diese giftigen, riesigen Tausendfüßler und solche Sachen.
Ja, also das wäre für mich so ein Grund, nicht dahin zu fahren. Diese ganzen Spinnen und Schlangen und Skorpione und riesige Insekten.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast mal eins im Van.
Na,
Ich erinnere
nee.
mich nur mal daran zurück, als wir hier mal im Dunkeln noch Hornisse drin hatten.
Oh, nee,
Gleich noch
ja.
wesentlich größer.
Ja, das ist. Buh.
Braucht man nicht, aber ja, lässt sich nicht verhindern dann.
Ja, nee, das stimmt. Das ist dann so, ja. Na, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Begegnung dieser Art nicht machen müsst.
Ja. Ich hoffe auch, aber ich glaube, gerade wenn wir dann so irgendwie wild campen irgendwo in Südostasien, dass das vielleicht schon das eine oder andere Mal vielleicht passieren kann.
Ja, unter Umständen.
Ja.
Ja, aber jetzt mal von den ekligen Dingen wie Insekten und Krabbelfiechern zu den schönen Sachen, weil darauf freut ihr euch ja am meisten und deswegen macht ihr die Reise ja wahrscheinlich auch. Welche Erlebnisse oder Länder oder spezielle Orte, auf welche freut ihr euch am meisten?
Also bei mir ist es Thailand auf jeden Fall. Thailand auch dann mit dem eigenen Auto, nicht nur mit dem Backpack, sondern das eigene Auto dabei zu haben. Ja, und auch eigentlich der Weg dahin, die Wege, die man fährt, das, was man sieht.
Du freust dich bestimmt auch auf die ganzen Offroad-Pisten, die wir fahren werden müssen.
Das meine ich ja mit dem Weg dahin, dass der Pamir Highway ist
Ja,
oder
ein paar mehr.
die ganzen Strecken, die Herausforderungen, die da
Die lokale Küche. Freue ich
sind.
mich auch drauf, alles auszuprobieren.
Alles jetzt nicht unbedingt,
Außer in
aber.
China.
Ja, da kann man ja nicht mal lesen, was man da so isst, ne?
Nee, und das Handy kannst du auch nicht vernünftig übersetzen. Also werden dann wohl einfach mal mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. Ich freue mich aber auch
Ja.
so ein bisschen auf die Begegnungen mit den Menschen und auch mal zu sehen, dass vielleicht die Medien von vielen Ländern ein völlig anderes Bild darstellen, als es wirklich ist. Einfach mal selbst die Erfahrung zu machen, da gewesen zu sein, anstatt nur auf dem zu vertrauen, was wir online sehen.
Ja, genau. Also das wäre auch das, was mich am meisten irgendwie reizen würde, mal so eine Reise zu machen. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr da berichten werdet. Ich glaube, wir müssen dann, wenn ihr zurück seid, nochmal einen Podcast machen und dann erzählt ihr mal, wie es war.
Ja, das können wir natürlich gerne machen, klar.
Ja, jetzt hattet ihr ja schon erzählt, also die Deadline, die ihr habt im Oktober, da müsst ihr in China sein. Genau, das heißt, dann habt ihr für den Hinweg, sage ich mal, Juni, Juli, August, September, 4 Monate.
Vier fast ganze Monate.
Ja.
Ist nicht so viel, aber das geht nicht anders.
Genau, und dann für den Rückweg theoretisch 1,5 Jahre.
Ja, so um den Dreh. So ist der Plan. Also wir müssen erstmal ein halbes Jahr in Südostasien bleiben. Gibt jetzt Schlimmeres, ehrlich gesagt. Aber wir kommen davor April 2027 dann erstmal nicht mehr weg.
Okay, das hat dann auch mit diesen Visafristen zu tun.
Nee, tatsächlich mit dieser China-Durchquerung. In China darfst du ja, wenn du mit einem eigenen Fahrzeug anreist, nur mit Tourguide fahren. Das heißt, du kannst es über so eine Reiseagentur organisieren. Die machen das auch als Gruppentour mit mehreren Fahrzeugen. Fährt man mit anderen Motorradfahrern und Campern und so weiter dann zusammen. Und die meisten Agenturen bieten das nur von April bis Oktober an, weil sonst hast du Streckenabschnitte in höheren Lagen, die nicht erreichbar sind im Schnee und Winter und so in China. Und deswegen müssen wir dann bis April in Südostasien bleiben, aber ist jetzt nicht so schlimm. Spätestens dann würden wir sowieso fahren, weil dann fängt die Regenzeit da wieder an und das ist dann mit so einem Fahrzeug auch blöd.
Okay, also Südostasien heißt was genau? Ist Thailand oder was gehört dazu?
Thailand, Laos und Kambodscha werden wir machen. Nach Vietnam darf man leider nicht mit dem eigenen Fahrzeug. Vielleicht würden wir den Camper mal 2, 3 Wochen unterstellen und dann da ein Auto mieten. Das würden wir vielleicht machen, mal gucken. Und dann nach Vietnam rüber. Ja, Malaysia wären wir auch gerne hingefahren, das ginge auch. Aber dann müssten wir wieder zurück nach Thailand und das ist extrem teuer, mit einem Campervan nach Thailand einzureisen. Und dann würden wir eventuell vielleicht auch in Malaysia ein Auto mieten, mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir beides schaffen, Vietnam und Malaysia, eins von beidem.
Okay. Und dann geht die Regenzeit los im April,
Ja.
wenn ihr wieder weg müsst. Okay.
Genau.
Ist ja immer ein bisschen anders als hier bei uns, wo ne, im Sommer ist da irgendwie trocken und warm. Hier meine ich jetzt. Und da ist er dann irgendwie feucht
Genau. Das
von
passt
oben.
aber auch ganz gut, weil dann sind wir dann im Sommer in Zentralasien und auch jetzt wieder Stichwort Pamir Highway, der ist ja auch nur von Juni bis September ungefähr vernünftig befahrbar, sonst hast du da auch Schnee.
Ja, da muss man echt gucken, ne, dass man die richtigen Zeiträume da erwischt.
Ja, genau. Und dann nächstes, ich bin gerade überlegen. Ja, Winter 27 wären wir dann auf der arabischen Halbinsel, genau, weil dann ist da nämlich dann auch nicht ganz so heiß. Ja, es ist so ein bisschen schon
Okay.
so mit dem Wetter getimt, unser Plan.
Ja, also ich habt ihr euch echt Gedanken gemacht, also Respekt.
Ja, wir sind bekannt dafür, meistens alles so gut durchzuplanen.
Na gut, ich meine, bei so einer Weltreise vielleicht auch nicht gerade von Nachteil, ne? Wenn man da ein bisschen Planungsfetisch hat, sage ich mal.
Ja, das bin dann eher ich. Also ich kenne auch ganz viele, die sind einfach quasi drauf losgefahren. Das geht natürlich auch. Kann man auch machen, aber ich bin eher so der To-Do-Listen-Typ. Ja.
Ja, also ohne Planung würde ich auch nicht, das könnte ich nicht. Also so viel Grundvertrauen oder Urvertrauen habe ich dann auch
Ja.
nicht. Gut, ja, wenn wir uns dann in 2 Jahren widersprechen, wenn ihr wieder da seid, habt ihr da irgendwie so bestimmte Vorstellungen oder Wünsche, wie sich dann euer Blick auf die Welt oder vielleicht auch auf euch persönlich, euer Leben oder eure Beziehung durch diese Reise verändert haben soll?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass sich irgendwas verändern wird in allen Bereichen, glaube ich schon. Ich habe auch von vielen gehört, die nach langen Reisen zurückgekommen sind, dass es für viele extrem schwierig ist, wieder zurückzukehren, auch in den Alltag dann zurückzugehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich vielleicht auch unser Alltag danach zu Hause verändert, dass wir vielleicht auch dann irgendwie, oder vor allem Sebastian vielleicht beruflich andere Wege einschlägt. Wer weiß, mal gucken.
Das wird sich zeigen, ja.
Ja.
Vom Handwerk zum Laptop.
Überleg dir das gut.
Ja, überleg dir das wirklich gut.
Habe dann
Den
2 Jahre
Kontakt.
Zeit, das mir gut zu überlegen, ob es was für mich ist oder nicht.
Ja, aber der Rest ist, glaube ich, echt schwierig zu beantworten, wenn man das nicht so vorhersehen kann. Also ich bin mir sicher, es wird sich was verändern. Was, weiß ich nicht, aber es wird sich bestimmt was verändern.
Okay, ja, also ihr lasst es einfach auf euch zukommen und
Ja.
genießt es auf jeden Fall.
Ja, das ist so der Plan.
Ja, genau. Habt ihr irgendwie eine Idee, also welche Erlebnisse oder Ereignisse euch da besonders irgendwie prägen könnten? Manchmal hat man das ja so, dass man, also bei mir wäre es zum Beispiel das mit den ganzen Krabbelviechern so, also das würde mich bestimmt irgendwie in irgendeiner Form auf jeden Fall herausfordern, aber man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen.
Ich glaube, das sind eher so die, ja, ich sag jetzt mal Notsituationen, die einen dann prägen, weil man dann A erstmal, also wenn ich jetzt so darüber zurückdenke, wie es sonst so läuft, wenn wir ein Problem im Camper haben auf einer Reise, dann gibt es natürlich am Anfang auch schon mal Streit, wenn man dann natürlich in einer stressigen Situation ist. Aber am Ende schweißt das dann trotzdem zusammen, weil man dann zusammen eine Lösung gefunden hat. Und gerade wenn man dann unterwegs ist, irgendwie in einem fremden Land, irgendwie da eine Lösung gefunden zu haben, dann ist das danach schon ein extrem gutes Gefühl zu wissen, ey, wir haben es hingekriegt, wir haben eine Lösung gefunden. Wenn uns das nochmal passiert, dann wissen wir das nächste Mal, was zu tun ist. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die einen so ein bisschen zusammenschweißen werden.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch eine ganz, ganz großartige Reise wünsche,
Dankeschön.
die ihr hoffentlich sehr, sehr genießen könnt. Und ja, ganz viele tolle Erlebnisse, in welcher Art auch immer, ob es jetzt die Offroad-Strecken sind. Oder ja, die Begegnung mit den Menschen da. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja die letzte Podcast-Folge gehört mit der Susanne. Die ist ja auch schon sehr, sehr weit unterwegs gewesen, auch alleine als Frau. Gerade auch, was die so erzählt hat. Ja, da bekommt man einfach, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blick, wie du es ja auch schon gesagt hast, als den man so durch die Medien von den einzelnen Ländern eben kennt. Und auch die Gastfreundschaft hat sie, aber auch schon einige andere, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder betont, dass es doch anders ist, als wir das hier so aus Deutschland kennen. Von daher, ja, habt eine ganz, ganz tolle Zeit.
Dankeschön.
Und ich werde es auf jeden Fall verfolgen auf euren Kanälen und bin ganz gespannt, was ihr alles so erleben werdet.
Ja, wir auch. Danke.
Danke.
Sehr gerne. Ja. Wir werden uns sehen und hören. Bis
Ja.
dann.
Tschüss.
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 Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campen Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping!